Ja, und jetzt geht es auch schon los mit meiner Predigt zum Start dieser Allianz-Gebetswoche. Und da steht der sogenannte Missionsbefehl auf dem Programm aus dem Matthäus-Evangelium. Kennt den jemand von euch? Kennt den sogar jemand auswendig? Bei uns lernt man den, oder ich habe den da noch so richtig gelernt im Konfirmandenunterricht. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und so weiter. Ich lese es jetzt mal vor aus Matthäus 28 in der jetzt neuen aktuellen Luther-Übersetzung, die wir von 2017 haben. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Gott, wir hören auf dein Wort und deine heilige Geistkraft möge uns jetzt leiten und erfüllen. Amen. Ja, eins der ganz, ganz, ganz bekannten Jesus-Worte, dieser sogenannte Missionsbefehl, wo Jesus seine Jünger in die ganze Welt schickt, um seine Botschaft zu verbreiten. Aber ich glaube vor allem dieser letzte Satz auch, dieser Zuspruch, siehe, ich bin bei euch alle Tage, der ist ganz vielen Menschen vertraut und diese Worte sind tröstend für sie und geben ihnen Halt. Wobei, ich würde bei uns sagen, früher war das vielleicht so. Heute ist es überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen Worte von Jesus kennen und bei ihm Trost finden und bei seinen Worten. Es wird viel mehr gezweifelt. Moment mal. Früher war es selbstverständlich zu glauben und heute wird viel mehr gezweifelt? Da müssen wir nochmal nachlesen im Missionsbefehl, denn da steht ja was ganz Interessantes. Dieser Missionsbefehl, der steht ja, ist ja das allerletzte, der Schluss des Matthäus-Evangeliums. Also nach Jesu Kreuzigung, nach seiner Auferstehung an Ostern, wo der Engel zu den Frauen am leeren Grab kommt und zu ihnen sagt, und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern, sagt ihnen, Jesus wurde vom Tod auferweckt. Seht doch, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Und dann geht's eben weiter. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa, sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. Also, ein paar fallen nieder und zeigen damit ihren Glauben. Sie sind sich sicher, Jesus ist der Christus, der die Welt verändert, weil er den Tod besiegt hat, weil bei ihm das Leben siegt. Und für sie ist völlig klar, er ist Gottes Sohn, er ist der Heiland der Welt und Gott ist sozusagen selber in ihm, bei uns, auf dieser Welt. Aber eben nicht alle, sondern da steht, einige hatten auch Zweifel. Waren unsicher, hatten Fragen, waren nicht vollkommen überzeugt. Sie können nicht einfach so schnell glauben. Und das heißt, diesen Zweifel gibt es nicht erst heutzutage, sondern von Anfang an, vom ersten Tag an sozusagen. Und auch bei den allerengsten Jüngern Jesu ist es nicht selbstverständlich zu glauben. Auch die haben Fragen und Zweifel. Und das bedeutet, wenn wir heute Fragen haben, Zweifel haben am Glauben, Fragen an Gott, dann gehört das ganz selbstverständlich zu unserem Jüngersein und zu unserer Existenz im Glauben. Du darfst unsicher sein und Fragen haben und zweifeln. Du bist dabei immer in ganz guter Gesellschaft, nämlich mit denen, die damals jeden Tag mit Jesus zusammen waren. Und selbst die haben ihre Zweifel gehabt. Aber es ist nicht nur interessant, dass es von Anfang an Zweifel gab und wir mit unseren Zweifeln da auch nicht allein sind dann, sondern die Frage ist, wie ist denn Jesus mit diesen zweifelnden Jüngern umgegangen? Was hat er denn zu denen gesagt und was hat er mit denen gemacht? Und da steht in der Bibel der Missionsbefehl und überhaupt nichts, kein einziges Wort zu oder über ihre Zweifel. Und Jesus gibt diesen Jüngern allen den Auftrag, von ihrem Glauben zu erzählen, zu lehren und zu taufen. Und er sagt es zu allen diesen Jüngern. Er schickt die Zweifler nicht heim. Geht erstmal in euch und findet einen festen Glauben. Und dann, er redet ihnen ihren Zweifel nicht aus. Er versucht sie nicht irgendwie zu überzeugen oder gar zu überreden. Und er klopft den Unsicheren auch nicht verständnisvoll so auf die Schulter und gibt ihnen den Rat, jetzt betet erstmal und lest in der Bibel, um in euren Glauben zu wachsen und dann sehen wir weiter, was wir für Aufgaben für dich haben. Nein, die Zweifler und Unsicheren, die gehören genauso dazu wie alle anderen. Und auch sie bekommen diesen Auftrag, zu taufen und zu lehren. Da ist der Thomas, der erstmal Jesu Wunden fühlen muss, bevor er was glauben kann. Da ist der Petrus, der Jesus verleugnet hat, ich kenne den überhaupt nicht. Da ist die Martha, abgelenkt von all ihrer Geschäftigkeit. Da sind Jakobus und Johannes, denen ihre Erwählung zu Kopf steigt und die beide direkt neben Jesus sitzen wollen im Reich Gottes. Da ist Maria Magdalena, die Sünderin. Das sind die, die streiten, wer der Wichtigste von ihnen allen ist. Und dann sind da die Emmaus-Jünger, die nicht aus ihrer Trauer herausfinden und deswegen den Auferstandenen nicht wahrnehmen können. Jesus aber? Jesus macht keine Unterschiede zwischen den Jüngern und Jüngerinnen, die fester glauben und denen, die Zweifel haben. Sie sind alle seine Jünger und er beauftragt sie alle. Und das ist mir jetzt zum ersten Mal so bewusst geworden, wo ich das nochmal so wirklich Wort für Wort durchdacht habe. Was steht da und was steht da nicht? Und die Frage ist für uns, können wir uns gegenseitig so annehmen, wie es Jesus uns hier zeigt? Uns annehmen mit unseren ganz unterschiedlichen Arten zu glauben und auch zu zweifeln. Und mit unseren Fragen und unserer Unsicherheit, mit unseren Überzeugungen. Also können wir annehmen, all die verschiedenen Menschen mit ihren unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen und Glaubenswegen und die verschiedenen Gemeinden mit ihren unterschiedlichen Prägungen, dass wir uns gegenseitig stehen lassen, respektieren, annehmen. Und ich glaube, das ist was, was wir lernen müssen. Immer wieder und immer wieder. Und ich dachte, Mann, Jesus lebt uns da eine sehr, sehr hohe und große Toleranz vor. Das müssen wir jeden Tag neu lernen. Jetzt aber die nächste Frage. Wie sollen wir denn diesen Glauben weitergeben, wenn wir selber nicht sicher sind und unsere Zweifel haben und immer wieder neue Fragen haben? Und ich bin ja im landeskirchlichen Umfeld, wo es ganz viele Menschen gibt, die nicht aktiv am Glaubensleben teilnehmen und in den Gottesdienst kommen und so. Und da höre ich von Menschen öfters diesen Satz, naja, wissen Sie, ich bin ja kein so ein richtiger Christ, ich bin zwar evangelisch, aber ich glaube ja nicht so richtig und ich habe so meine Zweifel. Und dann denke ich und sage ich auch manchmal, aber pass auf, Jesus würde antworten, doch du gehörst dazu mit deinem Ich glaube nicht so richtig. Aber trotzdem, wie sollen wir da unseren Kindern, unseren Enkelkindern Glauben beibringen und anderen den Glauben lehren und weitergeben? Der Missionsbefehl gibt uns dafür eine Anleitung, wenn wir lesen. Und das Erste, was da steht, ist, geht hin. Also was wir tun können und tun sollen, dass wir zu unseren Kindern und zu anderen Menschen gehen und für sie da sind, ihnen begegnen, für sie da sind, zu ihnen gehen mit dem, was wir glauben, mit dem, was wir ebenso mal geben und tun können, auch mit unseren Zweifeln und Fragen. In dieser Szene mit Jesus in Galiläa auf dem Berg ist es ja so, dass die Zweifler nicht einfach wegbleiben. Nein, nein, sie kommen auch und sind mit dabei. Sie sind bereit, sich mit Jesus und dem Glauben und den Fragen auseinanderzusetzen. Und auch die anderen, die Glaubenssicheren, bleiben nicht weg. Ich bin ja sowieso schon sicher, dass Jesus der Christus ist. Ich brauche keine Bestätigung. Ich habe meinen festen Glauben. Nein, auch sie kommen. Und auch sie sind bereit, sich mit Jesus und dem Glauben und was er bedeutet, immer wieder erneut auseinanderzusetzen. Und dann ist wieder die Frage an uns, wie weit sind wir bereit dazu, uns mit den Fragen anderer und auch unseren eigenen Glaubensfragen, dass wir uns denen stellen und die Zweifel auch zulassen und unseren Glauben immer wieder auch hinterfragen lassen und selbst hinterfragen und uns mit den Glaubensüberzeugungen, die es gibt, auseinanderzusetzen. Und ich denke, Jesus verlangt genau das von uns, dass wir uns nicht aus der Affäre ziehen, vornehm raushalten und sagen, oh, ich zweifle ja am Glauben, ich gehöre also nicht so richtig dazu, da kann ich nicht mitreden, ich halte mich lieber raus. Und Jesus verlangt für uns, dass wir an unseren Meinungen und Überzeugungen und Glauben, den wir schon immer hatten und die wir als gegeben nehmen, nicht unhinterfragbar festhalten. So ist es schon immer gewesen und habe ich schon immer geglaubt und jetzt auch und so bleibt es auch in Zukunft. Und ob die Welt und das Leben und unsere Glaubenseinsichten sich weiterentwickeln und wandeln, das interessiert mich nicht, da halte ich mich raus. Nein. Raushalten geht bei Jesus nicht. Jesus erwartet von uns allen, von den Sicheren und den Zweifelnden, dass wir nach dem Sinn des Lebens und nach dem Glauben fragen und suchen und dass wir auch nach unseren wahren Aufgaben, die wir im Leben und im Glauben von ihm bekommen, suchen und uns öffnen dafür, immer wieder neu. Und ich denke, das können wir am allerbesten gemeinsam tun. Die Zweifler und die Sicheren zusammen. Und es geht da nicht darum, die perfekten Antworten zu finden, denn die gibt es überhaupt gar nicht. Denn der Glaube, der ist ja was ganz Dynamisches, das sich immer wieder verändert und immer wieder weiterentwickelt. Sondern es geht darum, wie Jesus sagt, dass wir uns aufmachen und hingehen, aufeinander zugehen und dann gemeinsam nach dem Glauben und Gottvertrauen suchen, das uns miteinander tragen kann. Und zwar die Sicheren und die Fragenden, die Andersdenkenden und die Anderslebenden. Dass wir Fragen und Antworten, Zweifel und Glauben miteinander teilen und uns da miteinander auf den Weg machen. Das Zweite, was der Missionsbefehl uns dazu sagt, geht hin und lehret alle Völker. So heißt es in der neuesten Martin-Luther-Überarbeitung. Die altvertrauten Worte aus der alten Lutherbibel und die Genfer, die bestimmt viele von Ihnen Älteren zumindest noch im Ohr haben, heißt, machet zu Jüngern alle Völker. Klingt ja eher problematisch. Andere glauben machen. Und in der Geschichte unserer Kirchen und Glaubensgemeinschaften wurde das lange und schlimm genug ja auch gemacht mit Zwangschristianisierungen und Menschen wurden auch zwangsgetauft und andere Wege, Glauben zu denken und zu leben, wurden nicht akzeptiert. Wenn Jünger aber Menschen sind, die sich mit dem Glauben auseinandersetzen und den Fragen stellen, dann bedeutet Jünger machen, auch andere zur Auseinandersetzung mit Jesus und dem Glauben und den Sinnfragen zu ermutigen und sie dazu aufzurufen und dazu einzuladen. Und in diesem Sinn übersetzt die aktuelle Luther, lehret alle Völker, oder Hoffnung für alle schreibt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Und die Basisbibel ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Das griechische Wort heißt matetoio, lehren. Man könnte es vielleicht auch noch fast noch wörtlicher jüngerisieren, übersetzen, so ein bisschen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, was steht da im Griechischen eigentlich. Ruft alle auf, ladet sie ein, lehret sie. Und ich habe dann überlegt, auch wenn wir sagen, lehret alle Völker, müssen wir auch da aufpassen, dass wir nicht arrogant meinen, wir wüssten besser über das Leben Bescheid und über den Glauben als andere. Wir könnten anderen sozusagen was sagen, was Sache ist, und ihre eigenen Lebens- und Glaubenserfahrungen und auch ihre eigene Kultur einfach so übergehen und wegwischen. Wir sind nämlich relativ leicht dabei, dass wir unser eigenes Denken als das einzig Wahre nehmen und nicht mehr den anderen zuhören und darauf achten, was sie denn wirklich denken, und es ernst nehmen. Ich würde sagen, lehret bedeutet bei Jesus, dass ich von meinem eigenen Glauben erzähle und dem Glauben anderer zuhöre. Und dass ich mich damit auseinandersetze, heißt, dass ich befasse mich damit, ich nehme es ernst und lerne auch, mich weiterzuentwickeln. Jesus hat die Menschen ganz genau wahrgenommen immer. Und hat sie angenommen, so wie sie sind. Und er hat ihnen die Gnade gegeben, die sie jetzt wollten. Und hat ihnen nichts übergestülpt. Und was wir da tun können, ist, dass wir einfach immer offen über unsere eigenen Gedanken und Fragen zum Glauben reden. Über das, was wir an der Bibel und am Glauben beeindruckend finden, was uns da gut tut, was uns da hilft und trägt, aber auch über das, was uns fraglich erscheint oder sogar ärgerlich oder was wir nicht verstehen und wo wir uns schwer tun, das zu glauben. Und dass wir dann den anderen auch mit einer großen Offenheit zuhören, was sie zum Glauben denken und fragen. Ich denke, wenn wir das tun, sind wir alle schon Jünger und Jüngerinnen, Menschen, die sich mit dem Glauben auseinandersetzen. Und dazu ermutigt uns Jesus im Missionsbefehl. Und dann erklärt Jesus das noch etwas genauer, worin diese Weitergabe des Glaubens besteht, und nennt zwei Elemente, zwei Aufgaben. Taufet sie und lehrt sie alles zu tun, was ich euch befohlen habe. Und das mit der Taufe, das ist ja ein ganz schön heikles Thema. Was sage ich denn als landeskirchliche Pfarrerin in der Wendepunktgemeinde zur Taufe? In unseren verschiedenen Gemeinden haben wir ja ganz verschiedene Traditionen des Taufens. In unseren landeskirchlichen Gemeinden ist es üblich, dass wir die Kinder taufen. Früher wurde einfach jeder getauft und die Kinder auch ganz schnell nach der Geburt, noch im Krankenhaus oder in der ersten Woche. Und da steckt auch noch, da hat noch so ein Stück Aberglaube dahinter gesteckt. Wenn man mit dem ungetauften, ungesegneten Kind nach draußen gehen, könnte das ja der böse Blick treffen oder sowas. Das steckte da ganz stark dahinter. Das haben wir Gott sei Dank hinter uns gelassen. Und heute lassen sich auch bei uns viele Eltern Zeit mit der Taufe. Viele Kinder werden so mit halbes Jahr und bis 9 Monate getauft. Andere in ihrer Kindergartenzeit, manche, wenn sie in die Schule kommen. Und manche sagen, wir lassen unsere Kinder selber entscheiden, ob und wann sie getauft werden wollen. Manche bei uns, wenn wir unsere Konfi-3-Zeit haben, wenn die in der 3. Klasse sind, möchten dann welche getauft werden, und andere dann mit 14 Jahren bei der Konfirmation. Die Frage ist, wie ist es bei euch? Kann das jemand erklären? Wann tauft ihr und wie geht es bei euch mit den Taufen? Ja? Gibt es ein bestimmtes Alter, in dem man die trifft oder so? Völlig frei? Aha. Entschuldigung, ich muss mal kurz huschen. Kannst du mich mal kurz... Ja, das ist auch sowas, genau, ja. Also die Glaubenstaufe, eine bewusste Entscheidung für Jesus. Und die Kinder, die werden bei euch gesegnet, gell? Mache ich auch manchmal, dass ich ein Kind segne und später kann sich entscheiden, ob es getauft wird. Es ist nicht so, dass es bei uns nicht gibt. Und bei uns in der Landeskirche gilt die Taufe als Sakrament, als Gabe von Gott. Und ich glaube, bei euch eher als ein Symbol. Das ist kein Sakrament, gell? Ein Glaubensschritt. Ja. Ich würde jetzt sagen, Jesus würde sagen, ob das jetzt ein Sakrament ist oder nicht oder so, das ist ihm egal. Wichtig ist ihm, den Menschen klarzumachen, Gott liebt dich. Du bist für Gott unendlich wertvoll. Du hast bei ihm die höchste Würde. Du bist sein Ebenbild. Er nimmt dich an. Und auf welche Art und Weise dir das gezeigt oder klar wird, kann völlig verschieden sein. Eine Art, dass du das erfährst, ist die Taufe. Und ich erkläre jetzt mal so, wie ich das für mich verstehe. Meine Taufe, ich wurde noch ganz klassisch damals, vor 61 Jahren, mit 6 Wochen getauft. Also ich kann mich nicht an meine Taufe erinnern. Aber meine Taufe ist für mich ein Geschenk von Gott, das ich ohne Voraussetzungen bekommen habe. Ohne dass ich vorher etwas über den Glauben gelernt haben musste, ohne dass ich vorher mir sicher sein musste oder gezeigt haben musste, wie gut ich glaube. Gott nimmt mich an, wie ich bin, ohne Bedingung. Mit meinem Glauben und meinem Unglauben, mit meinem Vertrauen und mit meinen Zweifeln. Jetzt mach meine Stimme schlapp, jetzt muss ich aufhören. Ich bin bei Gott für wert geachtet, sein Kind zu sein. Und seine Kraft ist bei mir. Und das hat Gott mir sozusagen mit der Taufe geschenkt, dass ich sein Kind bin. Und jeden Tag, besonders an Tagen mit Fragen und Zweifeln und Unsicherheiten, kann ich mich neu daran erinnern und darauf besinnen und sagen, ja, ich bin getauft, ich bin Gottes Kind, Gottes Heil ist für mich da. Jeden Tag kann ich darauf zurückkommen. Und auf der anderen Seite aber steht mein Glaube als meine Antwort auf diese Taufe. Denn ohne meinen Glauben, ohne dass ich meine Taufe annehme und wertschätze, ohne dass ich darauf vertraue, dass Gott mich als sein Kind angenommen hat und mir seine Vergebung und sein Heil schenkt. Ohne diesen Glauben ist meine Taufe komplett wirkungslos für mich. Und das Geschenk kommt dann ja überhaupt nicht zum Tragen. Und so gehören für mich die Taufe und der Glaube ganz untrennbar zusammen. Für mich ist zuerst die Taufe, wo Gott mir das Heil bedingungslos schenkt. Und dann auf dieser Grundlage kann mein Glaube anfangen zu wachsen, der das annimmt. Und ich kann darüber nachdenken und reden, was Glaube für mich bedeutet und wie ich mein Leben als Kind Gottes gestalte. Aber ich denke, genauso einleuchtend ist es zu sagen, Gottes Heil und Segen ist für dich da. Und du fängst an, darauf zu vertrauen. Und dein Glaube wächst. Und dann lässt du dich taufen als Bestätigung des Glaubens. Um dich ganz bewusst damit Gott zu verbinden. Und er merkt, das sind zwei sehr unterschiedliche Arten, über die Taufe zu denken. Beim einen ist das Geschenk Gottes stärker betont und beim anderen der Glaube stärker betont. Aber immer gehört es zusammen. Und das ist für Jesus beim Missionsbefehl wichtig, dass die zwei Sachen zusammenkommen. Dass Menschen zum dreieinigen Gott gehören durch die Taufe, das Zeigen und das Lehren, Lernen und Wachsen im Glauben. Und jetzt kommt noch das Zweite. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also erzählt euren Kindern und jedem, der es hören will, von Gott, von Jesus, von seiner Liebe. Betet mit ihnen, wenn sie mögen. Seid offen für die Fragen. Wagt ehrliche Gespräche, auch wenn wir selber keine glatten Antworten haben. Sucht gemeinsam nach diesem Vertrauen auf Gott und respektiert die unterschiedlichen Arten von Antworten, die wir finden und die unterschiedlichen Arten, den Glauben zu leben. Und zeigt einander diesen Weg der Liebe, der jeden Menschen annimmt, wie er ist und diese Liebe weitergibt, sich Menschen zuwendet, für sie da ist, mit ihnen zusammen lebt und den Glauben teilt. Denn das ist es, was Jesus uns geboten hat. Du sollst Gott lieben und deine Nächsten wie dich selbst und liebet eure Feinde. Und unsere Jahreslosung, alles was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und dann noch dieser allerletzte Satz. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Heißt, Jesus ist da mit seiner Kraft von innen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie das sein kann. Wir können es nur erfahren, erleben, wie Jesu Kraft uns hilft, die schweren Dinge im Leben zu bestehen und Entscheidungen zu treffen. Und diese innere Gewissheit, dass ich nicht allein bin in meiner Einsamkeit und meinen Zweifeln, weil Jesus bei mir ist. Und dass wir nicht den Mut verlieren auf dem Weg in eine unsichere Zukunft, weil da ist einer, der mir unsichtbar seine Hand in den Rücken legt, so zwischen die Schulterblätter in der Herzgegend und mich stützt und mich aufrichtet und mich nach vorne schiebt ins Leben. Und ich kann mir diesen Satz nur jeden Morgen wieder neu sagen. Sei gewiss, ich bin immer bei dir jeden Tag bis an der Weltende. Und ich kann ihn anderen zusprechen, in ihrer Angst, in ihren Zweifeln, in ihrer Verzweiflung. Und jetzt habe ich zum Abschluss, obwohl ich schon im Minus bin, schon noch ein kleines Gedicht von Jochen Klepper, dem berühmten Lieddichter. Die Nacht ist vorgedringen, ist eines seiner berühmtesten Adventslieder. Ohne Gott bin ich ein Fisch am Strand. Ohne Gott ein Tropfen in der Glut. Ohne Gott bin ich ein Gras im Sand und ein Vogel, dessen Schwinge ruht. Wenn mich Gott bei meinem Namen ruft, bin ich Wasser, Feuer, Erde, Luft. Amen.